Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Hallo, schön, dass Sie bei uns sind bei Plus Eins. Wir erzählen Ihnen hier Woche für Woche mit großer Leidenschaft Geschichten aus dem Leben von echten Menschen. Geschichten, die oft sehr mitreißend sind, fesselnd und die häufig auch etwas mehr Raum brauchen. Die Geschichte der Woche, die erzählt uns heute Klaus Schirmer. Hallo Klaus.
Grüß dich, Utz. Hallo.
Klaus, du bist freier Autor. Du hast uns hier schon die ein oder andere wirklich auch bewegende Geschichte erzählt. Zum Beispiel über einen Gedächtnisverlust einer recht jungen Frau. Gibt es irgendwas an den vielen Geschichten, an denen du arbeitest, was die gemein haben?
Gute Frage. Ich denke, ja, Bruchstellen vielleicht. Viele Bruchstellen, ambivalente Persönlichkeiten, auch so Achterbahnfahrten durchs Leben, Höhen, Tiefen und schnelle Wechsel. Ja, und überraschende, vielleicht auch überraschende Wendungen im Leben.
Okay. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir miteinander verbunden sind und bin gespannt auf die Geschichte heute. Da geht es um Charlie Graf. Den Namen haben viele vielleicht schon mal gehört. So ging es mir auf jeden Fall, als es mir für heute angekündigt wurde. Da hörte aber dann das auch schon auf. Ich dachte, es klingelt irgendwie, aber das war's. Irgendwas mit Boxen und Rotlichtmilieu war da. Dein persönlicher Zugang, Boxen, Prügeleien, hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht, Klaus?
Oh, ich muss dich enttäuschen, total unbedarft, ganz, ich bin eher zarter gebaut, muss ich sagen, also jetzt nicht klein, aber auch nicht groß, aber ich bin den Konflikten so physischer Gewalt eher aus dem Weg gegangen. Ich habe kaum was abbekommen in meinem Leben. Meine zwei Söhne haben da schon mehr abbekommen untereinander, glaube ich, als ich jemals. Boxen, ehrlich gesagt, sage ich gleich am Anfang, interessiert mich als Sport null. Ja? Ich habe den Sport auch nie verstanden, außer dass man im Ring steht und so lange auf den anderen einschlägt, bis er K.O. ist. Aber dass es da unterschiedliche Weltverbände gibt, unterschiedliche Gürtel und so weiter und das alles ein bisschen nicht so klar ist und mit Lobbyisten zu tun hat, das war mir alles fremd und ist mir bis heute auch fremd. Nichtsdestotrotz hat mich diese Geschichte eigentlich, dieses Menschen, schon auch fasziniert. Deshalb will ich sie hier auch erzählen.
Ich weiß, dass dein Interview mit diesem Charlie Graf ein bisschen zurückliegt und dass es damals ziemlich schwierig war, überhaupt mit ihm zu sprechen. Warum war das so?
Ja, er ist eigentlich, ja, sein Leben ist eigentlich sehr gefragt. Und als ich ihn getroffen habe, ja, vor 8 Jahren, da war er, ja, so Ende 50, Anfang 60, waren ganz viele hinter ihm her und wollten die Geschichte dann zum Spielfilm machen oder zum Dokumentarfilm. Und dann war es so, dass Charlie mir eigentlich per Vorvertrag mir eigentlich nichts als Radiomenschen sagen durfte, um seine Geschichte nicht zu verbrennen. Nichtsdestotrotz habe ich ihn dann wirklich 1-2 Wochen verfolgt in Mannheim. Ich habe dann in der Mittagspause im Café zuerst Belanglosigkeiten ausgetauscht. Ich war in der Schulturnhalle bei ihm, in einem Büro von einem Schulleiter, im Fitnesscenter in der Pause und habe dann so peu à peu, ja, wie so ein Eichhörnchen, dann diese Nüsse eingesammelt von ihm.
Du bist ja immer wieder einfach aufgetaucht oder hast gesagt, ach, du schon wieder hier in der Turnhalle? Jetzt kann noch nicht. Das klingt fast nach Stalken.
Leider ja, ein bisschen. Also er war dann auch vielleicht manchmal genervt. Am Schluss fand das, glaube ich, ganz, ganz nett mit mir, weil ich dann schon ernsthaft an ihm interessiert war und ich die schnelle Story wollte und auch viel damals ihn viel begleitet zu Orten, die ihn damals auch berührt haben oder wo er tätig war. Und das hat er dann auch schon anerkannt, meinen Einsatz damals, meine Leidenschaft.
Mhm. Und was macht diese Geschichte von Charlie Graf besonders?
Ich würde sagen, es ist ein Spiegelbild vielleicht der Geschichte der Bundesrepublik in gewisser Weise von den 50er bis in die 90er Jahre, Nachkriegszeit, Rassismus, Rotlichtmilieus, hast du es ja angesprochen, dann Gefängnisaufenthalte, diverse und RAF auch, kommt damit in Berührung. Also es ist eigentlich von den Lebensstationen passt das eigentlich kaum in ein Leben. Das ist unglaublich, welche Stationen er durchgangen hat, welche Höhen und Tiefen in seinem Leben er bewältigt hat und welche Wendungen sein Leben immer wieder genommen hat, bei aller Widersprüchlichkeit und Ambivalenz.
Ich will jetzt nicht alles auf meine Kindheit schieben, aber spielt halt eine große Rolle. Ich war überhaupt nicht sozialisiert. Weil es war ja auch so, ich habe ja innerhalb meines Viertels da in diesen Benzbacken keine Probleme gehabt. Ich wurde voll akzeptiert, da gab es keinen Rassismus. Probleme hatte ich immer nur dann, wenn ich mit sogenannten Normalbürgern in Berührung kam.
Es geht heute in der Geschichte der Woche bei uns um die Geschichte einer sehr streitbaren Figur aus dem öffentlichen Leben, eine widersprüchliche Persönlichkeit mit ambivalenter Geschichte, die es uns vielleicht nicht so ganz einfach macht, ein klares Urteil zu bilden. Und du hast gesagt, Klaus, es ist ein bisschen eine Zeitreise durch die BRD, wenn man sich das Leben von Charlie Graf anguckt. Inwiefern?
Ja, genau. Das hat schon damit zu tun, wo und wann die Geschichte beginnt. Also Charlie Graf wurde 1951 in der Nachkriegszeit geboren, in den Benz-Baracken, so hieß damals diese äußerst verrufene Sozialsiedlung im Mannheimer Stadtteil Waldhof. Die liegt zwischen Industrieanlagen und einer großen US-Kaserne. Und das ist ein Viertel ohne befestigte Straßen bis weit in die 60er, 70er Jahre hinein. Die Leute wohnen in Baracken mit Gemeinschaftstoiletten. Die Kinder spielen draußen zwischen Autoreifen, Müll und Unrat. Ich habe da auch einige Filmaufnahmen und Fotos aus dieser Zeit gesehen.
So wie das Äußerliche war, so war auch die Kommunikation, diese Leere, diese Düsternheit, die man in diesen Benzbaracken so als Außenstehender optisch wahrnahm, so hat sie sich auch in meiner Seele wieder gespiegelt. So war auch mein Innenleben, das war genauso, so leer. Es war halt alles so trist. Und da habe ich mich auch gefühlt.
Also Charlie wächst dort allein mit seiner Mutter auf, die, wie er mir gesagt hat, stark alkoholabhängig ist zu der Zeit. Und darunter leidet er sehr. Charlies Vater ist ein schwarzer amerikanischer Besatzungssoldat, der schon ein Jahr nach seiner Geburt zurück in die USA versetzt wird. Charlie war also ein sogenanntes Besatzungskind. So werden die Kinder genannt, die aus einer freiwilligen oder gewaltsamen Beziehung einer deutschen Mutter mit einem Besatzungssoldaten hervorgingen. Um das mal einzuordnen, Besatzungskinder gibt es nach dem Krieg geschätzt bis zu 400.000.
Die aber in der Gesellschaft da ein bisschen quasi einen Makel auch haben?
Absolut. Also das umfasst den Zeitraum von 45 bis 55, um das mal einzuordnen. Mhm. Genau, du hast recht. Die Mütter wurden oftmals beschimpft. Und die Kinder erfahren dadurch auch Ausgrenzung und Ablehnung und haben später oftmals darunter zu leiden, mit psychischen Problemen zu kämpfen. Und vor allem mit der Lehre, dass sie ihren Vater eigentlich nicht kennen.
Ja, in der Schule zum Beispiel haben sich die Eltern beschwert. Ich durfte nicht neben ihren Kindern sitzen. Wurde dann zurückgesetzt und dann letzte Bank alleine. Das kann ich ja bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Also bis zu meiner Schulzeit dachte ich immer, ich wäre genauso wie die anderen auch. Und es hat sich dann mit der Schulzeit radikal geändert.
Wenige Jahre nach dem Nationalsozialismus mit seiner Rassenlehre lebte Rassismus natürlich noch in vielen Köpfen weiter. Dazu kommt, dass Charlie als Teil der Siegermacht USA wahrgenommen wird. Und dann noch seine Herkunft aus der Barackensiedlung. Alles andere also als gute Startbedingungen. Aber eins hat Charlie von Anfang an: einen extrem starken Körper. Er ist schon als Kind und Jugendlicher eine mehr als imposante Erscheinung. Sehr sportlich, überaus kräftige Oberarme. Und er merkt, wie viel Respekt er dadurch bei anderen gewinnt. Gerade über den Sport.
Ich habe ja jeden Tag Sport gemacht. Also, was ich jetzt schulisch nicht geleistet habe, das habe ich so im Sport umso mehr. Also ich war sehr motiviert zu trainieren, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe also als Kind jeden Tag trainiert, auf irgendeine Art. Aus dem Instinkt heraus gemacht. Also Gewicht heben, dann Fußball gespielt und war da schon anderen weit überlegen. Und beim Boxen, ich war da mal zufällig beim Boxkampf und da habe ich gesehen, was für eine Resonanz die hatten. Dass so tausende von Leuten da diesen Heroen zujubeln. Und da wusste ich, das fehlt mir, das brauche ich, diese Anerkennung.
Um es mal klar zu machen, nach nur 5 Wochen, also 5 Wochen Training, wird er schon deutscher Jugendmeister im Gewicht heben.
Wie bitte? 5 Wochen?
Wenn du die Fotos von ihm sehen würdest, als Kind, Jugendlicher, der ist Gleichaltrigen, ich würde mal sagen, 5 Jahre voraus.
Okay, wow.
Und da macht er alles dann gleichzeitig, die Schule lässt er ja total schleifen, da ist er ja eh marginalisiert. Und dann fängt er auch noch mit dem Boxen an, wird er innerhalb von wenigen Wochen Vizemeister bei Juniorenboxern. Hauptschulabschluss macht er noch, die Lehre bricht er ab. Und mit 17 wird er schon mit einer Ausnahmeregelung Profiboxer und gewinnt alle Kämpfe schon in der ersten Runde durch K.O. Und sein Manager, der nennt ihn schon damals den 1-Million-Dollar-Jungen. Und in der Presse, die jubeln über ihn, über Deutschlands, ich zitiere, Deutschlands braunen Bomber oder Cassius Clay vom Waldhof.
Ja, eine Gesellschaft, die dem erst das Leben schwer macht und ihn dann sozusagen mit so einem rassistischen Titel dann hochhebt. Also es ist ja wirklich die fürchterlichste Mischung aus allem. Aber er wollte ja Anerkennung, die hat er in dem Sinne vielleicht dann auch erfahren.
Genau, wir sind jetzt hier Ende 60er Jahre und wenn man sich die alten Aufnahmen, Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Boxkämpfe anguckt, auch als Laie, so wie ich, fällt bei Charlie diese Geschmeidigkeit auf, dieses Tänzeln im Ring, das Rhythmusgefühl, mit dem er sich im Ring bewegt. Deshalb auch dieser Beiname der Ali vom Waldhof, der Vergleich mit Muhammad Ali, sehr elegant und geschmeidig. Und das ist ja auch die Zeit der 70er Jahre, wo Muhammad Ali seine größten Erfolge hat, die großen Kämpfe der 70er Jahre. Und da lag natürlich für viele Boxfans in Deutschland und der Sportpresse der Vergleich sehr nahe. Und Charlie gilt als riesiges Talent zu der Zeit im Boxen mit gewaltigem Potenzial.
Das Boxen in Deutschland war ja in der Zeit, wo ich Profi geworden bin, vom Rotlicht bestimmt. Viele Veranstalter, oder fast alle, kamen ja aus dieser Szene. Naja, man denkt ja halt, das ist die große Welt. Jetzt komme ich ja aus dem Benzbracken und das dieses Blenden, diese Rolex, diese dicken Autos und das alles. Und das, man denkt da, das ist jetzt das Leben.
Ja, und sein Manager ist tatsächlich eine Frankfurter Rotlichtgröße. Und er macht aus dem gerade erst volljährigen Charlie einen hochgejubelten Medienstar und für sich natürlich einen Kassenfüller. Und wie schon gesagt vorhin, die ersten Kämpfe gewinnt Charlie spielend leicht durch K.O. allesamt und fast alle auch in der ersten Runde. Also er fegt die Gegner förmlich aus dem Ring. Und schnell organisiert sein Manager dann einen Kampf gegen Ivan Brebek. Den muss man jetzt nicht kennen. Damals kannte man ihn. Das war 1970 vor 12.000 Zuschauern in Frankfurt. Der war bis vor kurzem noch Europameister und er ist doppelt so alt wie Charlie. Hat schon graue Haare und so, aber verfügt über ein Vielfaches an Erfahrung und vor allem über eine Strategie, wie man gegen einen jungen, ungestümen Graf am besten boxt. Und er weicht Charlies Schlägen aus und lässt ihn rennen, 6 Runden lang. Und dann ist Charlie müde, völlig erschöpft und ein paar wenige Treffer von Brebek reichen und Charlie ist K.O. Nicht, weil er jetzt K.O. geboxt wurde, sondern vor allem aus Erschöpfung. Und das ist seine erste, wirklich seine erste große Niederlage.
Ja, mir ging es schlecht, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. So wie es ein anderer Junge gesagt hat, ich werde Mechatroniker oder ich werde, was weiß ich, Malermeister. So habe ich mir gedacht, ja gut, ich werde Boxweltmeister. Klingt jetzt halt naiv, aber so war ich gestrickt. Ich werde Boxweltmeister.
Frage an dich, Utz, wolltest du auch mal Weltmeister irgendwo werden?
Ich glaube, als Kind bin ich zwischendurch immer, habe ich so fantasiert, ob irgendwelche Fußball-Weltmeisterschaften drin wären. Und in meinem Kopf waren sie das zwischendurch auch. Also ja. Wie ist es bei dir?
Ach, ich war Stadionsprecher. Also so richtig auf dem Platz war ich nicht. Ich war immer hinter der Linie. Da war ich einfach körperlich zu schwach, muss ich ehrlich sagen. Interessant jetzt hier bei Charlie ist, er ist erst noch so wahnsinnig jung, ne? Und hier wird ja ganz klar, als mit diesem Kampf gegen einen absolut erfahrenen Boxer, dass Charlie einfach wahnsinnig schlecht von Trainer und Management vorbereitet wurde. Denen ging es wirklich um den schnellen Profit. Mhm. Und die haben zu keinem Zeitpunkt an eine langfristige sportliche Karriere gedacht, um den wirklich peu à peu aufzubauen und dann wirklich mal in die Reichweite zu bringen, international um eine Weltmeisterschaft zu kämpfen. Mhm. Und es geht dann so weiter, Charlie fällt in ein Loch und er bestreitet zwar den folgenden 2 Jahre noch einige Kämpfe, aber eher unbedeutend gegen schwache Gegner und seine Motivation sinkt rapide, er trainiert kaum noch. Stattdessen nimmt er in Mannheim Jobs im Rotlichtmilieu an und macht sich schnell einen Namen im Milieu. Es beginnt natürlich, wenn man seine Füße und seinen Körper sieht, als Türsteher, klar. Aber er merkt recht schnell, dass er eigentlich dort, wo er steht, dahinter eigentlich noch viel mehr Geld verdienen kann, sprich die illegalen Spielcasinos. Und dort wird er dann auch Betreiber recht schnell. Er verdient dann in der Woche plötzlich 5.000 Mark. Wahnsinnig viel Geld für ihn. Aber dabei bleibt es nicht. Mit Mitte 20 wird er Zuhälter in Frankfurt und Stuttgart. Damit ist er jetzt wirklich endgültig tief in der organisierten Kriminalität angekommen und zu einer bekannten und gefürchteten Rotlichtgröße aufgestiegen. Er hat auf einmal Geld, Macht, Einfluss.
Ich habe Puren gehabt, die für mich angeschafft haben. Jeden Tag 600, 700 D-Mark bekommt, einfach so für nichts tun. Das sagt er nein. Wenn man sich ausschließlich da bewegt, wie ich es getan habe, dann werden halt Dinge zu Selbstverständlichkeiten, vor die ein Normalbürger ja ein totaler Horror hat. Ne? Man spürt es gar nicht. Man hat auch kein Ungerechtsgefühl. Das wird zur Normalität. Das Unrecht, die Brutalität.
Ja, ich frage mich auch, was meint er damit mit Normalität? Also wenn man dann später hören, für was er alles verurteilt wurde, zum Beispiel in der Zeit wegen schwerer Körperverletzung, da gab es eine Milieuauseinandersetzung und da hat er einen Gegner fast totgeschlagen. Und später wurde er auch wegen Vergewaltigung verurteilt. Und es ist auch nicht so, dass er in der Zeit zur Einsicht kommt, überhaupt nicht. Er kommt ins Gefängnis und dort knüpft er erst recht noch weitere Kontakte in der Unterwelt. Und sobald er entlassen ist, kehrt er sofort auf direktem Wege ins Milieu zurück und ist sich zu der Zeit auch überhaupt keiner Schuld bewusst.
Wie lange geht das denn so?
Oh, lange, sehr lange. Kaum war er mal draußen, ja, für ein paar Monate, dann sitzt er schon wieder ein. Und insgesamt verbringt er 10 Jahre im Gefängnis und sogar in 4 verschiedenen. Also, und ausgerechnet dort, auf seiner letzten Station, da ist er Anfang 30, kommt es zu einer Begegnung, die sein Leben nachhaltig verändern wird. Aber um das zu erklären, muss ich einen kleinen Schritt zurück machen. Graf sitzt Anfang der 80er Jahre in der JVA Mannheim ein. Die kennt er ziemlich gut. Da war er schon mehrmals. Und dort zettelt er eine wochenlange Meuterei mit 1100 Gefangenen an. Ja, das war eigentlich...
Er zettelt die an.
Das ist so, er wollte eigentlich seine schwerkranke Mutter besuchen, hat einen Antrag gestellt, der wurde natürlich abgelehnt, weil er erst wieder frisch eingeliefert wurde. Dann lief er über den Hof und er hat mir das dann so gesagt, es war die Zeit, als in Polen Lech Wałęsa und die Solidarność-Bewegung war und dieses Wort kam in den Kopf, Solidarität. Er lief da über den Gefangenenhof und hat Solidarität gebrüllt und die Gefangenen hören das und rufen einen nach dem anderen auf einmal mit, Hunderte von Gefangenen, Solidarität. Und das ist das Wachpersonal total erschrocken. Und dann, das war dann die Meuterei und haben sich zusammengesetzt. Die Gefängnisleitung wollte dann ihren Forderungen nachgeben. Da mussten sie sich erstmal zusammensetzen und einen Forderungskatalog aufstellen. Aber außer ein besseres Mittagessen haben sie nichts gefunden. Und er wurde dann so überwältigt, dass er in den Besucherraum gelockt wurde mit dem Vorwand, er hätte Besuch. Und er hat natürlich gehofft, dass es seine Mutter ist, die ihn besucht. Aber da standen dann 20 schwer bewaffnete Polizisten ihm gegenüber und haben ihn überwältigt. Da werden keine 5 Polizisten oder 8 Polizisten genommen, um ihn gefangen zu nehmen, sondern 20, um einfach mal dieses Bild von ihm zu zeigen, wie viel Angst und Ehrfurcht vor seiner Kraft man hatte von Staatsseite. Okay, und denen ist dann nichts anderes eingefallen, den Behörden, als ihn wirklich ins Hochsicherheitsgefängnis nach Stuttgart-Stammheim zu verlegen. Das ist Anfang der 80er Jahre so etwas wie die Endstation im deutschen Strafvollzug hinsichtlich Isolation und Überwachung von Gefangenen. Und ausgerechnet hier, wo man sich eigentlich gar nicht begegnen kann, kommt es zu einer Begegnung zweier völlig unterschiedlicher Gefangener.
Eines Tages bin ich da in den Affenkäfig im 7. Stock gekommen. Das ist so ein rundum vergittertes, nach oben hubschrauberdicht abgesichertes Teil des Gefängnisses, wo die Leute, die im 7. Stock, das war die Isolationshaft, sitzen, Hofgang gehen konnten. Und da lief jemand herum, den ich zuerst auch gar nicht identifizieren konnte. Der hatte so ein Sweatshirt an und mit Kapuze und boxte auf die Luft ein und machte da seine Runden.
Das ist Peter-Jürgen Boog. Er gehört zur 2. Generation der RAF. Wegen Beteiligung an der Ermordung des Vorstandssprechers der Dresdner Bank Ponto und an der Entführung und Ermordung von Arbeitgeberpräsident Schleyer wurde er damals zu einer mehrfach lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und ein Jahr vor seiner Verhaftung, das war 1981, hatte er sich von der RAF losgesagt. Während seiner Haftzeit dort in Stammheim im 7. Stock erstreitet sich Boog bis hoch zum Bundesgerichtshof das Recht, wenigstens einmal am Tag seinen einstündigen Hofgang in Begleitung eines Mitgefangenen bestreiten zu können, um einfach diese Isolation aufzubrechen und nicht wahnsinnig zu werden. Aber die einzige Person auf dem Stock, die nicht ebenfalls RAF-Mitglied ist, ist Charlie Graf. Und was beide vielleicht verbindet, zu dem Zeitpunkt, die sind beide am Nullpunkt in ihrem Leben angelangt, beide extrem psychisch gezeichnet und ihr Leben komplett in der Sackgasse. Und Charlie darüber hinaus noch voller Aggressionen.
Wir haben uns gesehen im Hof, und da lief ein kleines Männchen. Und da habe ich gesagt, hey, du kleiner Zwerg, warum bist du hier? Dann hat er gesagt, und du vollgefressener Zuhälter, warum bist du hier?
das war nicht eitel Sonnenschein von Anfang an, sondern erstmal ganz vorsichtiges Abtasten mit einer gebührenden Portion Skepsis. Wer ist denn das und was bedeutet das für mich und wieso packen sie uns zusammen? An dem Tag war eigentlich alles, was mit Aufsicht und siebten Stock zu tun hat, plötzlich da oben und guckte, was dann nun passiert.
Das klingt ja nach einem Sozialexperiment.
Genau, die Gefängnisleitung von Stammheim hat mit dieser Zusammenlegung dieses Hofganges schon die Hoffnung wohl gehabt, dass sich die beiden Problemfälle sich gegenseitig das Leben schwer machen.
Das war jetzt ein bisschen meine Unterstellung, dass das so gewollt war.
Nee, absolut, weil du musst wissen, Boog hatte damals die Gefängnisbürokratie ziemlich genervt mit ewig langen, penetranten Anträgen und Beschwerden. Und auf der anderen Seite der aufbrausende Zuhälter und Schläger Graf, der vor dem eigentlich der normale Strafvollzug vorher in Bruchsal in Mannheim eigentlich total kapituliert hat.
Okay, also wir schicken die beide Problemfälle schicken wir jetzt zusammen in diesen, wie hast du es genannt, Affenkäfig? Nee, das hat Boog gesagt, ne? Er hat gesagt, in den Affenkäfig und dann schauen wir mal, was los ist. Und die beiden haben sich kritisch beäugt, haben sie erzählt, aber ich nehme an, dann haben sie sich nicht gegenseitig ausgelöscht oder so, sondern das geht anders weiter.
Hören wir mal rein, was Boog dazu sagt.
Die ersten harten Auseinandersetzungen gingen um die Frauenrolle. Charlie kam aus einer Ecke, wo man sich am leichtesten auf eins verständigen konnte. Frauen sind zweitrangig, haben dafür zu sorgen, dass Geld beikommt. Und damit kann man sich das nächstgrößere Auto leisten, so in etwa. Und ich habe ihm gesagt, dass ich aus einer Gruppe komme, die zu gut Teil ihrer Existenzzeit mehrheitlich aus Frauen bestanden hat und dass ich von Frauen ausbeuten nun aber auch gar nichts halte, das war wohl für Charlie auch ein bisschen neu. Dass da jemand sagt, nee, also das geht nicht. Aber es kam an.
Und entgegen der Erwartung der Gefängnisleitung freunden sich die so unterschiedlichen Charaktere tatsächlich an. Und den täglichen gemeinsamen Hofgang teilen sie dann in zwei Arbeitsschichten. Zuerst trainiert Charlie den schmächtigen Boog, lässt ihn Runden drehen, Liegestützen machen, Sit-Ups und so weiter. Und umgekehrt klärt ihn Boog über seine Rechte als Gefangener auf, gibt ihm Tipps, wie er mit der Gefängnisleitung umzugehen hat und empfiehlt ihm außerdem, mit dem Lesen zu beginnen, um in der Isolationshaft nicht in ein Loch zu fallen. Und tatsächlich, in der Zelle liest Charlie das erste Mal in seinem Leben Bücher. Und quält sich durch die Bücher, wie er mir gesagt hat, durch Steinbeck, Hesse, Faulkner und hat viele Fragen.
Ich verstehe diese eine Figur da nicht. Was macht denn der da? Da kann man doch auch ganz anders. Und warum hat der das so dargestellt? Und da konnte ich auf manches auch nicht antworten. Da war oftmals mehr Sensibilität, als ich es anfänglich vorausgesetzt hatte.
Ja, das Lesen hat mich das Gehirn ein bisschen da elastischer gemacht, sage ich mal. Dass sich der junge Charlie Graf damals selber in Frage gestellt hat. Oder nicht mehr der Junge, der Mann Charlie Graf halt selber in Frage gestellt hat. Und da habe ich mich aber wirklich ganz knallhart auch auseinandergesetzt. Und das war kein gutes Gefühl. Einfach, weil ich mit diesen Helden der Bücher so wenig zu tun hatte. Ja, ich war ja ein Ausbeuter.
Da beginnt Charlie also so eine Art selbstkritische Haltung gegenüber sich selbst einzunehmen.
Ja, das klingt jetzt, nach allem, was wir gehört haben, auch in dieser Dichtheit, fast ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Aber ich habe ja beide getrennt voneinander befragt. Und das haben sie mir so erzählt und das auch als das Narrativ ihrer Begegnung so dargestellt. Und dazu kommt, dass tatsächlich durch diese Begegnung so einiges bei Charlie ausgelöst wird. Also nicht nur diese Lektüre, sondern auch dieses Infragestellen. Vielleicht kann ich dazu sagen, so schildert er es zumindest an anderer Stelle auch mir mal, dass er natürlich auch in dieser extrem langen 10-jährigen Gefängniszeit, immer wieder unterbrochen durch Freiheit im Milieu und so weiter, dass er sich da in den dunklen Momenten schon auch mal in Frage gestellt hat. Aber er ist immer wieder ins Milieu zurückgekehrt, immer wieder kriminell geworden, immer wieder Haftstrafen bekommen. Und an dem Punkt jetzt, in diesem Affenkäfig da oben, in dieser Begegnung mit Boog, dem ehemaligen RAF-Terroristen, passiert was mit ihm. Und ich glaube das auch.
So wie du das schilderst, Klaus, deutet sich ja dann eigentlich für Charlie Graf ein totaler Wendepunkt in seinem Leben an. Ist das so?
Ja, absolut. Und es ist auch so, dass es für Charlie an der Stelle schon klar wird. Also ins Rotlichtmilieu will er nicht mehr zurück, er kann nicht mehr zurück. Und daran wird er sich jetzt auch halten. Das kann ich mal vorwegnehmen. Und er redet ja auch viel mit Bog und er braucht ja ein Ziel, um hier irgendwie klarzukommen, um sich irgendwie eine Perspektive auszumalen, und es bleibt nur das Boxen. Das ist das Einzige, was er in seinem Leben gelernt hat und was er gut konnte von Anfang an. Aber wir haben das Problem, Charlie wiegt inzwischen 140 Kilo anstatt 95 und er hat lange nicht trainiert, und aus den Gesprächen mit Bo geht dann hervor, er muss sofort auch hier im Knast in Stammheim im Training anfangen, um bald wieder in den Ring zu steigen. Es geht dann so weit, dass er auf dem Dach von Stammheim, dann dreht er seine Runden unermüdlich in der Zelle, stellt er seine Matratze hoch und schlägt dagegen. Und während des Trainings begreift Charlie recht schnell, er hat eigentlich nur über den Sport Boxen eine Chance, aus dem Dreck rauszukommen. Und mit Bo entwickelt er noch einen Plan. Kurz nachdem er in die JVA Ludwigsburg verlegt wird, schreibt Charlie aus seiner Zelle dort einem vertrauten Boxpromoter aus früheren Tagen einen Brief, dass der Gefängnisleiter in Ludwigsburg ihn für einen Wettkampf an einem Abend Freigang gewähre. Für so einen Resozialisierungskampf quasi. Und dieser Brief macht die Runde in der Boxszene. Ein Manager aus früheren Tagen schreibt zurück, bietet seine Hilfe an und mobilisiert die Presse. Und die stürzt sich drauf auf diesen sich anbahnenden Coup und schreiben in großen Lettern das große Comeback aus dem Knast heraus, der tiefgefallene Charlie Graf ist wieder da, die ehemalige Rotlichtgröße und so weiter. Und sowas gab es in der deutschen Boxgeschichte noch nie, dass jemand aus dem Knast heraus einen Boxkampf veranstaltet. Der ahnungslose Gefängnisdirektor liest dann geschmeichelt seinen Namen in der Zeitung und erfährt dadurch erst von seiner progressiven Idee. Ihm bleibt dann tatsächlich nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Am 20. Juli 1984 geht es dann für Charlie im Gefängnisbus mit 4 Wachleuten zum Kampf nach Stuttgart. Sein Gegner ist der Holländer André van den Oetteler, haushoher Favorit, in seiner Profikarriere bislang ungeschlagen und aktuell der beste Schwergewichtler in Europa. Und auf der anderen Seite der Knacki Graf, jahrelang ohne jegliche Wettkampfpraxis, gilt eigentlich als besseres Fallobst. Die Hans-Martin-Schleyer-Halle steht Kopf. Oetteler geht schwer getroffen zu Boden, ein Typ von 120 Kilo, und das schon in der 2. Runde. Also Graf schlägt ihn tatsächlich, den haushohen Favoriten, nach 2 Runden K.O. Gefängnisleiter und Gefängnispfarrer, die in der 2. Reihe sitzen, springen auf und jubeln. Bei der Rückkehr in die JVA um 2.30 Uhr am Morgen klopfen Mitgefangene mit Töpfen und Geschirr gegen Türen, schreien, rufen, Charlie, Charlie. Der wird gleichermaßen von seinen Mithäftlingen und vom Wachpersonal gefeiert. Und selbst spürt er an diesem Abend eine wahnsinnig große Genugtuung. Es war quasi die Rechnung aus seinem früheren Leben, die er noch offen hatte. Und zwar seine früh gestoppte Boxkarriere.
Die Motivation war halt einfach, im Knast in meiner Zelle dann plötzlich 10.000 Leuten vorgeführt zu werden. Und vor allen Dingen waren ja unter diesen Managern alle die, die ich verantwortlich gemacht habe für das Scheitern meiner Karriere, die mich über den Tisch gezogen haben, die mich monetär ausgenommen haben. Alle denen habe ich die Rechnung heimbezahlt an diesem Abend. Das war schön.
Aber es ist noch mehr als das. Es ist wirklich das erste Mal in seinem Leben, dass er von Grund auf selbstinitiativ wird, dabei etwas von Anfang an entwickelt, konsequent einen eigenen Plan verfolgt und mit einer wirklich auch ausgefeilten Strategie und dadurch auch viel erreicht.
Es geschieht das Unglaubliche. Ohne Wettkampfpraxis, ohne Trainer gewinnt Charlie aus dem Knast heraus gegen den damals besten Schwergewichtsboxer in Europa. Aber ja, du hast es gerade geschildert, Klaus. Dann geht's zurück ins Gefängnis. Und jetzt sitzt er wieder da, oder wie?
Ja, genau. Aber wenn du den Sport so ein bisschen verfolgst, bist du im Sport erfolgreich, dann öffnen sich ganz andere Türen und auch im Gefängnis, erstaunlicherweise. Also er bleibt nicht lange im Gefängnis diesmal, weil er bekommt das Angebot, um die deutsche Meisterschaft zu boxen. Und die Behörden fürchten noch größeren Rummel und entlassen Charlie dann vorzeitig. Die restlichen 20 Monate Haftzeit werden ihm erlassen. Und wieder gewinnt Charlie und wird sensationell deutscher Meister. Und Monate später verteidigt er seinen Titel. Weitere 6 Monate danach, im Herbst 1985, folgt dann laut damaliger Sportpresse der beste Kampf seiner Karriere. Doch ausgerechnet den verliert er nach 12 Runden und heftig umstrittenem Punktrichterurteil. Das passiert im Boxen nun auch nicht selten. Und mit 34 Jahren tritt Charlie Graf noch am selben Abend frustriert vom Boxsport zurück. Und das endgültig. Aber dieses Mal, anders als früher, taucht er nicht wie sonst im Milieu ab, sondern macht einen radikalen Schnitt. Er zieht weg aus Mannheim, ins Allgäu und arbeitet dort als Kuhtreiber. Er lernt seine Frau kennen dort und wird Vater zweier Kinder. Als die Beziehung dann nach 12 Jahren zerbricht, kehrt Graf im Jahr 2000 in seine Heimatstadt Mannheim zurück. Und wieder einmal steht er vor dem Nichts. Abends dann in einem Jazzclub spricht ihn ein Mann an. Die beiden kommen ins Gespräch und wie sich herausstellt, weiß dieser Mann viel über Charlies Leben. Er ist aber kein Zuhälter aus dem Milieu, auch kein Polizist, sondern Schullehrer. Und der versucht Charlie im Laufe des Abends davon zu überzeugen, in seiner Förderschule für verhaltensauffällige Kinder Boxtraining anzubieten.
1, 2, 3, 4, zurück. Hopp. Papp, papp. Ja, super.
Und Charlie sagt an diesem Abend spontan zu.
Super. Und, dann hebe ich über plötzlich beide Hände hoch. Ne? Ja. Und dann haust du links, rechts.
Ist die linke? Rechts, okay. Ja, und Charlie Graf ist tatsächlich Schulsozialarbeiter geworden. Die vorerst letzte große Wendung in seinem Leben. Und er arbeitet dann wirklich innerhalb von kurzer Zeit an 8 verschiedenen Brennpunktschulen in Mannheim. So viele gibt es da. Und ist gleichermaßen anerkannt bei Schulleitern, beliebt bei Schülern, geachtet von den Eltern und so weiter. Er ist in einem komplett anderen Leben angekommen.
Charlie erzählt ja diese Geschichte auch von sich, dass er so diese Läuterung durchgemacht hat. Hat man denn in der Begegnung auch das Gefühl, dieser Mann, der im Rotlichtmilieu eine Größe war, der Menschen verprügelt, halb totgeschlagen hat, wie du es gesagt hast, der eine Vergewaltigung begangen hat, wie wir es gehört haben, den gibt es in ihm auch gar nicht mehr? Diese Seite, die hat er wirklich hinter sich gelassen?
Also so wie ich ihn erlebt habe, im Gespräch und vor allem in den Schulen, in der täglichen Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich nur ein sehr selektiver Einblick, den ich da habe. Nichtsdestotrotz, er hat dieses Leben gehabt, er saß fast 10 Jahre im Gefängnis und er hat etliche Haftstrafen verbüßt und ich glaube, er stellt es auch nicht in Frage, dass es ungerecht war. Er sagt das selber, er hatte damals kein Gefühl dafür, was Unrecht ist. Nichtsdestotrotz, auffällig ist für mich trotz allem diese unsichere Persönlichkeit, die er eigentlich über fast sein ganzes Leben war und erst am Schluss in seinem letzten Lebensviertel da so eine Standhaftigkeit gefunden hat, wo er hingehört und wo er sein Leben für sich selbst sortieren kann und einordnen. Und er war ja lange Jahre seines Lebens auch, ich würde fast sagen, ein einsamer Mensch, der auf der Suche war nach Orientierung, der immer wieder Halt gesucht hat. Und
da findet er jetzt viel Halt auch in der Arbeit mit den Kindern.
Ja, das ist eine Anerkennung, die er vorher nicht hatte, ja, eine breitgesellschaftliche Anerkennung und er begreift es für sich als auch eine sehr sinnvolle und sinnstiftende Arbeit, weil er ja auch den Kindern, das ist es ja auch so das Boxtraining, wie er das dann vorlebt, das ist wie so eine Essenz seines Lebens, ja, und was vielleicht Charlie viele Jahrzehnte lang nicht hatte, ja, über den Sport, dass er Selbstvertrauen aufbaut. Und in die eigenen Stärken vertraut, das vermittelt er eigentlich den Schülern. Und das macht er sehr gut und sehr glaubhaft. Das war so meine Beobachtung. Die eine Seite des Trainings ist dann wirklich diese physischen Abläufe, dass man durch die Halle rennt, dass man trainiert, dass man zuschlägt, Deckung macht und so weiter. Aber die andere Seite sind die Gespräche, die Charlie sehr wichtig sind und die er eigentlich nach jedem Training mit den Schülerinnen und Schülern führt.
Also hier sitzen.
Wie der Stärkste.
Ich war der Stärkste halt in der Schule, in der Siedlung, überall.
In der ganzen Schule?
Ja.
Und welche Klasse?
In der Klasse, im Viertel, überall.
Könntest du dann sogar 9 Klässler verprügeln?
Ja, ich habe mit 14 schon gegen Erwachsene geboxt.
Hast du sie gewonnen?
Ja, auch. Aber das ist der Sport. Und Gewalt ist was anderes. Siehst du Schlagen auf der Straße, ist kein Sport. Ja, das machen die Feiglinge. Ich glaube, das machen nur die Feiglinge.
Und an dieser Stelle endet dann diese Erzählung hier. Vielen Dank, Klaus Schirmer. Ich denke, wir können vielleicht auch sagen, auf Wiederhören, vielleicht sogar auf Wiedersehen dann hier im Studio in besseren Zeiten. Klaus Schirmer war das hier mit der Geschichte der Woche. Vielen Dank, Klaus. Mach's gut.
Tschüss.
Vielleicht haben Sie es auch schon mitbekommen. Wir haben jetzt bei +1 immer 2 Podcasts pro Woche für Sie. Gerade gehört haben Sie den mit der Geschichte der Woche. Aber es gibt jetzt auch einen Podcast nur mit unserem Lieblingsgast. Und das war in dieser Woche der Journalist und Kollege Moritz Metz. Wir haben über seinen sehr speziellen Zugang zum Selbermachen und Basteln gesprochen, über Hobbys und sein Leben in einer Patchwork-Familie.
Ja, Mützen hat man natürlich als Profi-Patchwork-Eltern viele. Insgesamt ist aber einfach meine Erkenntnis, dass durch gegenseitiges Wohlwollen und irgendwie Loslassen von alten Konflikten kommt man sehr, sehr, sehr viel weiter. Und das ist man dem Kind auf jeden Fall schuldig.
Wenn Sie wollen, dann hören Sie doch gerne mal rein. Dieser Plus 1 Podcast, der endet hier. In der nächsten Woche begrüßt Sie Caro Corneli an dieser Stelle. Mein Name ist Utz Dreger. Passen Sie gut auf sich und andere auf. Ciao.